DW Menschen und Märkte.
Heute haben wir einen besonderen Gast im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle, einen Mann, von dessen Entscheidungen die Arbeitsplätze von einer 500.000 Menschen abhängen. Herzlich willkommen dazu, ich bin Andreas Becker. .550.000 Menschen arbeiten weltweit für den Logistikkonzern Deutsche Post DHL. Sie tragen Briefe und Pakete aus und organisieren die Lieferketten von Unternehmen. Laut Firmenangaben sind sie in über 220 Ländern und Territorien aktiv, mit anderen Worten so ziemlich überall auf dieser Welt. Doch eine Region macht Konzernchef Frank Appel derzeit besonders große Sorgen: Europa, genauer die Europäische Union. Herr Appel, im britischen Parlament in London stimmen die Abgeordneten heute über Alternativen zum Brexit ab, gegen den Willen der Regierung. Was ist Ihr Tipp? Bis wann wird Großbritannien aus der EU austreten?
Das habe ich keine Vorstellung von. Das ist so chaotisch leider mittlerweile, dass völlig unklar ist, was passiert. Und ich glaube, keiner weiß mehr, was jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen passieren wird. Leider.
Vor ziemlich genau 2 Jahren, am 29. März 2017, hat die britische Regierung den Austritt eingeleitet. Heute, 2 Jahre später, wissen wir immer noch kaum mehr. Was bedeutet das für ein Unternehmen wie Ihres?
Ja, wir müssen im Prinzip jetzt mit Szenarien arbeiten, was wir auch tun, was wir tun müssen. Also wenn es einen Hard Brexit gibt, gibt es natürlich ab sofort Grenzkontrollen für die Waren. Das ist ja nichts Ungewohntes für uns, weil Europa ja immer noch viele Waren in Ländern, wo es ganz normale Grenzkontrollen gibt, macht, exportiert. Und aus dem Grunde müssen wir eigentlich Prozesse aufsetzen, sowohl auf der Exportseite in Europa wie auch auf der Importseite. Die Frage ist, werden die Kapazitäten reichen, um das zu ermöglichen? Deswegen haben wir schon seit mehreren Monaten eben Leute ausgebildet, Leute trainiert, damit man auf diese Situation optimal vorbereitet ist.
Nun ist ja Ihr Unternehmen, die Deutsche Post DHL Group, wie viele Konzerne und Verbände Mitglied der Europäischen Bewegung Deutschland. Und die wiederum ist Teil eines Vereins, der für ein föderales Europa eintritt. Mehr Europa, vielleicht sogar ein europäischer Bundesstaat, halten Sie das auch persönlich für eine gute Idee?
Also ich halte das schon seit vielen Jahren für eine gute Idee. Europa steht im intensiven Wettbewerb mit USA und China. Wir müssen mehr zusammenwachsen. Es gibt Reformbedarf, man muss daran arbeiten. Europa ist eigentlich ein Vorzeigebeispiel, wie man viele Dinge richtig macht. Ja, wir dürfen ja nicht die Vergangenheit vergessen. Wir haben jetzt 70 Jahre Frieden. Wir haben einen friedlichen Übergang zur Demokratie in vielen osteuropäischen Ländern erreicht. Wir haben eine enorme wirtschaftliche Entwicklung. Ich sehe das ja, ich bin ja selber 1961 geboren und habe deswegen die Veränderung in vielen europäischen Ländern selber gesehen. Und es ist großartig, was uns da gemeinsam gelungen ist. Wir gehen häufig nach China und sagen, toll, was die Chinesen aus ihrem Land gemacht haben. Wir müssen oder wir dürfen mindestens genauso stolz darauf sein, was wir erreicht haben als Europäer. Nur dass wir sind da so dran gewöhnt, dass wir sagen, oh, es ist immer nur schwierig, was da aus Brüssel kommt. In Tat und Wahrheit ist unglaublich viel Positives in Europa passiert. Und das muss man, glaube ich, deutlich machen. Das mache ich auch intern. Wir haben 300.000 Mitarbeiter in Europa. Ich sage jedes Mal, bitte geht wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst eure Stimme, was ihr wählt, ist eure Entscheidung. Aber ihr müsst wählen gehen, weil je mehr demokratische Legitimation das Europäische Parlament hat, desto besser ist das für den Prozess.
Und trotzdem, mein Eindruck, Europa war in den letzten Jahren nie weiter entfernt von noch mehr Integration als jetzt.
Das stimmt, weil wir in der Tat momentan mit falschen Fakten agieren. Einige, es werden einfach Unwahrheiten behauptet. Wenn wir selber in unseren eigenen Zahlen sehen, wir messen zum Beispiel, wie stark die Länder verknüpft sind, verbunden sind. Und da sind eben von den bestverbundenen Ländern sehr viele europäische. Und erstaunlicherweise sind die europäischen Länder auch die, die, was man als modern inklusives Wachstum nennt, wo also die Menschen alle mitgenommen wird, ist Europa immer noch weit, weit vor allen anderen Regionen der Welt. Die Mehrheit der Menschen lebt in heute deutlich besseren Lebensverhältnissen als noch vor 30, 40 oder 50 Jahren.
Sie sind studierter Naturwissenschaftler und Chef eines Logistikkonzerns. Ich darf mal davon ausgehen, dass Sie zur Nüchternheit neigen beim Denken, ein rationaler Mensch sind. Was ist Ihre Erklärung für das Zerbröseln der europäischen Idee?
Ja, das weiß ich selbst auch nicht genau. Ich glaube, dass in der Tat, wir haben ja 3 Bedürfnisse als Menschen eigentlich. Wir suchen einen Partner, mit dem wir unser Leben verbringen. Das hat natürlich mit Politik nicht so viel zu tun. Dann wollen wir einen Beitrag leisten und wir wollen Hoffnung haben, dass morgen besser ist als heute. Und an dem letzten Thema, glaube ich, gibt es momentan sehr große Zweifel, weil die Veränderungsgeschwindigkeit enorm zugenommen hat. Viele Menschen haben nicht die Hoffnung. Deswegen sage ich immer, Politik muss sich an der nächsten Generation orientieren, weil Jemand, der 70 Jahre alt ist, akzeptiert auch, wenn es für ihn schwieriger ist, wenn er weiß, dass seine eigenen Kinder und Enkelkinder in einem Kontinent leben, wo es eben in 10, 20 Jahren für diese Kinder besser sein wird als heute. Und ich glaube, diese Hoffnung ist verloren gegangen. Und aus dem Grunde fallen die Menschen zurück und sagen, ich brauche einfache Antworten. Und die Populisten haben einfache Antworten, die aber alle nicht funktionieren, wie man im Brexit jetzt sehr schön sehen kann. Raus aus der EU ist keine Lösung für irgendein Problem. Und selbst die Brexiteers haben keine Lösung. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man sieht, Populisten geben einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und das verbunden mit dem momentanen schwierigen, wie ist das eigentlich für meine Kinder und meine Enkelkinder, wie ist das eigentlich für die nächste Generation? Das ist verloren gegangen, diese Hoffnung. Und die müssen wir wiederherstellen durch klare Aussagen, was soll denn eigentlich passieren in den nächsten 20 Jahren. Und Macron versucht das. Ob das alles richtig ist, wieder was anderes, aber er versucht, ein Bild zu malen, wie es in 10, in 20 Jahren in Europa aussehen sollte und was wir tun sollen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und
aber,
das brauchen wir mehr.
Aber ein Grund für den Erfolg der Populisten heute ist ja auch, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten viel Frust aufgestaut hat. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die sicheren, gut bezahlten Jobs sind eher selten geworden. Viele Leute kommen kaum über die Runden. Ein Beispiel ist Paketauslieferer bei Sub-Sub-Unternehmen, die nicht genug verdienen und unter prekären Bedingungen arbeiten. Welche Mitverantwortung an der jetzigen Lage haben große Firmen wie Ihre?
Also zunächst einmal, wir selber beschäftigen ja 98% der Beschäftigten, die Pakete austragen, bei uns selbst. Wir haben also einen ganz geringen Teil nur outgesourced an Drittunternehmen. Und die werden alle nach Tarifverträgen bezahlt, die mit dem Sozialpartner, mit Gewerkschaften ausgehandelt worden sind. Also für uns trifft das zunächst erstmal nicht zu. Und da sehen wir auch als eine Verantwortlichkeit uns, dass wir unseren Mitarbeitern gut bezahlte Arbeitsplätze geben. Und das tun wir. Ich glaube, teilweise sind die Fakten auch nicht richtig. Es ist nicht immer wahr, was behauptet wird, dass es heute viel mehr Armut gibt. Es ist ein Phänomen, dass wir uns vergleichen immer nur mit dem Nachbarn und nicht mit der Vergangenheit. Ich finde immer, das Greifbarste ist immer die Statistik des Bundesamtes für Statistik. Da können Sie sehr interessant nachlesen, dass es noch nie so wenig arme Rentner gab wie heute. Das können Sie lesen. Nur ist das findet nicht statt in der öffentlichen Meinung, weil es natürlich immer noch, wenn Sie 2% Rentner oder 4% arme Rentner haben, dann sind das immer noch Hunderttausende. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen was tun, dass es diesen Menschen auch besser geht. Aber es ist nicht wahr, dass es heute mehr arme Rentner gibt, als es vor 10 oder 20 Jahren gab.
Wäre Ihre Botschaft an die Unzufriedenen, die eventuell Populisten wählen, dann also, euch geht's doch gar nicht so schlecht, wie ihr denkt?
Nein, die Antwort darauf ist, dass wir erklären, warum Dinge sich verändern, wieso Dinge sich verändern, warum sich Dinge zum Positiven verändern, warum wir einen Diskurs. Ich kann überhaupt niemandem vorwerfen, wenn jemand frustriert ist, sondern das ist ein Zeichen davon, dass wir nicht genügend erklären. Deswegen gehe ich, wenn ich selber unterwegs bin in unserem Unternehmen, erkläre ich immer, warum Globalisierung gut ist, warum Digitalisierung was Positives ist, warum die EU. Ich stelle mich vor, unsere Mannschaft, bevor ich über unser Geschäft rede, um so über solche Dinge zu reden. Wir müssen mehr erklären. Und ich rede mit Menschen ja in unserem Unternehmen auch, die Zusteller sind, Lagerarbeiter sind. Und wenn man mit denen redet, dann hören die genau zu und verstehen das auch, was man sagt.
Aber wenn Menschen sagen, okay, der Wettbewerb im Job ist härter geworden, die Arbeitsbelastung ist gestiegen, viele Jobs sind ausgelagert worden ins Ausland, wie erklären Sie denn denen, dass Globalisierung doch gut ist für alle?
Dass man das zeigt anhand von Fakten, was man eben sieht, wie viel tatsächlich Positives bewirkt worden ist, dass man eben auch solche Geschichten erzählt, dass man hat vergessen, dass man früher zu seinen Kindern gesagt hat, leg mal auf, sonst wird die Telefonrechnung zu teuer. Heute ist es für einen selbstverständlich. Und selbst wenn man keinen Mobilfunkvertrag hat, kann man in die Öffentlichkeit gehen, weil es mittlerweile eben Zugang gibt, Wireless LAN, ohne dass man einen Vertrag hat und kann teilnehmen. Man kann Kurse sich anschauen im Internet. Man kann sich weiterbilden, wenn man das macht. Man muss es immer nur wieder klar sagen, dass es auch eine Eigenverantwortlichkeit von Menschen gibt, dass es nicht alles der Gesellschaft angelastet wird, sondern man muss auch Eigenverantwortlichkeit übernehmen. Wenn man die nicht annimmt und auch die Chance nicht nutzt, dann muss man sich nicht wundern, dass man auch keine Chancen bekommt. Und man muss auch Risiken eingehen im Leben. Ich komme ja auch aus einer mittelständischen Familie und ich habe mehrmals meinen Beruf gewechselt. Das ist mit erheblichen Risiken verbunden. So, deswegen habe ich wahrscheinlich heute so einen Job, den ich habe, weil ich eben enorme Risiken eingehe. Wenn Sie als Wissenschaftler in die Beratung und als Berater in die Wirtschaft gehen, dann ist das ja nicht immer so, dass das immer mit Sicherheit funktioniert, sondern sie müssen auch bewusst Risiken in Kauf nehmen. Und das muss man Menschen sagen, das sage ich auch jungen Menschen. Ich sage immer, wenn ihr jung seid, ihr müsst versuchen, was auszuprobieren und ihr müsst Risiken, da fallt ihr auch mal hin. Aber daraus lernt ihr. Wenn ihr nichts ausprobiert und immer sagt, ich möchte im gleichen Ort genau das Gleiche machen, ich will keine Risiken eingehen, dann habt ihr auch keine Chancen, weil das ist die Kehrseite von Risiken, dass man eben auch sich selber Chancen eröffnet.
Ende Mai wird in Europa gewählt. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende mehrheitlich Menschen im EU-Parlament sitzen, die die Idee Europa gar nicht so gut finden?
Ich glaube, wenn die Wahlbeteiligung deutlich steigt zum letzten Mal, und dafür müssen wir kämpfen, wird das nicht passieren, weil die große Mehrheit der Europäer glaubt an Europa, da bin ich zutiefst von überzeugt, das sagen auch alle Meinungsumfragen, und glaubt auch, dass der Weg, den Europa beschreitet, nicht durch Populismus. Wir sehen das auch selbst, wir machen ja sehr viel bei der Flüchtlingshilfe auch. Wir haben 15.000 Freiwillige, die helfen, Menschen zu integrieren. Wir haben mittlerweile 4.000 Menschen in unserem Betrieb integriert. Und der Tenor, den Sie hören von unseren Kollegen, ist immer, die arbeiten genauso hart wie wir. Das sind tolle Kollegen, die machen einen großartigen Job. Und das ist genau das, wo man die Menschen mit, wenn man die Menschen damit involviert, wenn sie kennenlernen, dass ein Syrer oder ein Schwarzafrikaner, wo immer, genauso ein Mensch ist wie du auch und genauso hart arbeiten möchte und genauso eine Perspektive haben wie du auch und man Interaktion schafft, dann gehen viele dieser Probleme weg. Und ich glaube, das ist genau das, was wir tun müssen als Führungskräfte in großen Unternehmen und das erklären und erläutern und sowas eben auch fördern, was wir eben gezielt tun.
Zum Schluss noch eine Frage zum Welthandel, nachdem wir jetzt viel über Europa gesprochen haben. Auch da sieht es ja nicht allzu gut aus. Es gibt Handelskonflikte, es gibt Strafzölle, es gibt alles Mögliche, das darauf angelegt ist, vielleicht den Handel zu dämpfen. Weniger Handel wäre für ein Unternehmen wie Ihres ein Problem. Sie leben davon, dass viel gehandelt wird.
Ja, also ich sag mal, das ist für mich weniger relevant, ob das für uns ein Problem ist. Protektionismus ist grundsätzlich schlecht. Es gibt kein Land und es kann mir auch keiner eins nennen, was jemals erfolgreich war mit Protektionismus. Die protektionistischen Länder stehen alle ganz unten in der wirtschaftlichen Entwicklung. Woran liegt das? Wenn sie nicht offen sind, dann kriegen sie keine neuen Ideen. Wenn sie nicht um Wettbewerbsdruck stehen, entwickeln sie sich weiter, dann werden sie eher langsamer die Prozesse optimieren. Und irgendwann werden sie merken, dass andere Nationen, andere Länder an ihnen vorbeigezogen sind. Und die haben viel größere Märkte dann. Die können dann ihre Produkte ja in die ganze Welt verkaufen, während sie hingegen sich haben schützen lassen. Das ist alles temporär, vielleicht hilfreich, aber auf Dauer führt das genau zu dem Gegenteil von dem, was man ursprünglich beabsichtigt. Und deswegen gibt es kein Land, was erfolgreich war mit Protektionismus. Abschotten hilft niemandem, weder den USA noch irgendjemand anderen Land. Und den Preis bezahlen genau die Menschen, die sich davon einen Vorteil verhofft haben.
US-Präsident Trump sitzt ja gelegentlich in Runden, wo Chefs von großen Unternehmen wie Sie um ihn herum sitzen. Glauben Sie, von denen sagt Ihnen das keiner?
Also ich habe noch keiner an so einer Runde teilgenommen, also ich war da noch nicht eingeladen, aber ich glaube schon, dass die das sagen. Aber trotzdem ist es ja das Recht jedes gewählten Demokraten, gewählten Präsidenten, seine eigene Meinung zu haben. Wir müssen im Prinzip nicht den Präsidenten überzeugen, sondern wir müssen das wählende Volk davon überzeugen, was Protektionismus bedeutet, weil nur dadurch können sie Veränderungen. Er ist ja dafür gewählt worden, was er gesagt hat. So, jetzt müssen wir uns nicht wundern anschließend, dass er das tut, was er vorher gesagt hat. Das erwarten wir von Politikern. Wahrscheinlich hat das Volk nicht verstanden, was es für Auswirkungen womöglich auf die USA hat. Und das Defizit, das Handelsdefizit ist unter Trump gestiegen und nicht gesunken. Das Handelsdefizit sinkt erst dann, wenn sie die besten Produkte produzieren. Deswegen hat Deutschland so einen massiven Handelsüberschuss, weil wir einfach hervorragende Produkte produzieren, weil wir hervorragend ausgebildete Menschen haben. Und daran müssen sie ansetzen und nicht daran, das Land zu schützen. Deutschland hat auch schwere Situationen durchgemacht, weil wir eben nicht wettbewerbsfähig waren. Heute ist das anders. Heute sind wir sehr wettbewerbsfähig, weil wir Reformen eingeleitet haben, die dem Land sehr genützt haben.
Frank Appel war das, Konzernchef der Deutsche Post DHL Group, heute zu Gast im Wirtschaftspodcast. Und das war's für heute. In der Technik war Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.